Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
DRS2, Zeit für Kontext, heute mit dem großen deutschen Pädagogen Hartmut von Hentig, anlässlich seiner Memoiren in zwei Bänden mit dem Titel »Mein Leben, bedacht und bejaht«. Am Mikrofon Angelika Schett. Kaum ein Pädagoge hat sich in den vergangenen Jahrzehnten für eine Schule engagiert, die den Kindern und Jugendlichen die Freude am Lernen und Wissen wollen nicht verdirbt, wie Hartmut von Hentig. Er war unter anderem Pädagogikprofessor an der Universität Bielefeld, wo er die sogenannte Laborschule gründete, die auch im Ausland große Beachtung fand. 1925 wurde Hartmut von Hentig in der ehemals preußischen Provinz Posen geboren. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er in San Francisco, Berlin und Bogota. Nun lebt er wieder in Berlin. Hartmut von Hentig, in den Erinnerungen an ihr so wechselreiches Leben, schreiben sie folgenden Satz. Will ich meine Pädagogik erklären, so muss ich mich erklären. Haben Sie auch deshalb Ihre Erinnerungen niedergeschrieben?
Zunächst mal muss ich bekennen, ich bin von meinem Verleger getrieben, geradezu genötigt worden, schon lange, lange Zeit. Ich habe es mir nicht zugetraut, wusste auch nicht, warum ich wem was mitteilen solle, was ich nicht schon mitgeteilt habe. Dann habe ich über ein einziges Jahr für einen anderen Zweck schreiben sollen, über das Jahr 1945. Wie haben Sie das erlebt? Das sollte in einem Buch über den Nationalsozialismus für Jugendliche stehen. Und das kam so einfach und so unmittelbar, dass ich mir dann plötzlich doch zugetraut habe, Memoiren zu schreiben. Ich kann nicht genau sagen, warum ich sie geschrieben habe. Ich kann hinterher sagen, dass es mir außerordentlich gut getan hat, dass ich eigentlich jedem Menschen wünsche, dass er, ob man das nun publiziert oder nicht, gegen Ende seines Lebens noch einmal sorgfältig, systematisch geradezu mustert, was ist denn da alles gewesen. Da mein Beruf weitgehend im Erzählen bestanden hat, musste ich meistens auch nur etwas wiedererzählen, was ich schon mal erzählt habe. Es ist eigenartig, dass ich ja im Wesentlichen das auch im Kopf behalten habe. Was ich nicht schon einmal erzählt habe, ist irgendwo weggerutscht, weg. Es hat also mir gut getan und wenn meine Pädagogenkollegen und Lehrer das lesen, werden sie vielleicht mit ihrem Leben auch ähnlich umgehen. Sie werden nämlich ihre Person für ihre Pädagogik einsetzen. Eines der meistzitierten Hentig-Sätze ist, der Lehrer ist sein eigenes bestes Curriculum. Ist doch ganz klar, wenn der Lehrer zeigen kann den Schülern, weil ich diese Mathematik kann oder weil ich das und das gelesen habe, weil ich diesen Geschichtsraum vor mir habe, kann ich die und die Entscheidung, die und die Lebensform besser erfüllen, dann überzeugt er mehr, als wenn er nur doziert. Also die Person ist ein Teil meiner Lehrtätigkeit und das tue ich natürlich erst recht in einer solchen Aufzeichnung.
Zu Ihren Anfängen, Sie sind 1925 geboren in Posen. Ihr Vater war Diplomat und so kamen Sie in die Situation, schon als kleines Kind eigentlich ziemlich viel von der Welt mitzubekommen. Und so sind Ihre ersten Schulerfahrungen an Amerika geknüpft, konkret an San Francisco. Und das hat eigentlich auch Ihr Leben durchlaufen, dass Sie nämlich mit dem amerikanischen oder dem angelsächsischen Schulsystem immer wieder geguckt haben. Wie ist das eigentlich? Als Sie ein kleiner Schüler waren, da ist Ihnen ja auch ziemlich viel schon durch den Kopf gegangen. Sie nehmen die Erinnerungen an sich als Kind auch sehr ernst. Liegt da auch etwas Wichtiges für Sie als späterer Pädagoge, das Ernstnehmen des Kindes, das Sie waren, und das Ernstnehmen der Kinder, mit denen Sie zu tun hatten?
Ganz gewiss das Letztere, also das Ernstnehmen des Kindes. Dass mir viel durch den Kopf gegangen sei, möchte ich bezweifeln. Ich war ein kleiner Dussel. Ich lebte in den Tag hinein. Ich war begabt genug, um nicht ununterbrochen Schul- oder andere Lebensprobleme zu haben. Ich konnte mich anpassen. Ich habe nicht über die Schulen nachgedacht, über Pädagogik und was mir die amerikanische Schule getan habe, sodass ich es dann später auch so machen soll. In der Erinnerung freilich sehe ich schon, wie mich das geprägt hat. Nun war aber Ihre Frage ja hauptsächlich nach dem Ernstnehmen des Kindes. Ich glaube wirklich, dass darin die eigentliche Quelle aller guten Pädagogik liegt. Jean-Jacques Rousseau, den ich für den genialsten Pädagogen der Neuzeit halte. Man vergisst immer, dass er eigentlich mit diesen großen Büchern auf sein eigenes Leben, auf die Wirrnisse seiner Kindheit antwortet, was ihm da an Leid passiert ist, an törichter Selbstverkennung, an auch an Glück. Ganz einfach aus der eigenen Person hat er dieses große pädagogische Werk geschaffen. Und ich kann mich mit Rousseau vergleichen, aber es ist schon so, wie dieser von Ihnen zitierte Satz sagt, wenn ich meine Pädagogik verstehen will, tue ich gut, in mein Leben zu gucken.
Sie hatten ja nicht vor von vornherein, ich möchte jetzt ein ganz wichtiger Pädagoge werden, das war ja nicht Ihr primäres Ziel, sondern Sie haben ja zuerst mal Griechisch und Latein studiert. War das auch wenn die Frage Sie jetzt etwas platt anmuten mag, eine Art Ausweg nach der Zeit des Nationalsozialismus in die Antike zu gehen?
Ja, das haben viele Leute gemutmaßt. Sogar eine Rezension hat mir das richtig angekreidet. Das ganze Leben ist doch eine Form von Ausflucht. Also die Darstellung der Zufälle, die mich in dieses Studium gebracht haben, ist ja in dem Band 1 nachzulesen. Ich wusste eben nicht, was ich werden soll. Und wenn dann plötzlich ein Mensch auftaucht, der in schwieriger Lage, nämlich in der Gefangenschaft, mit seiner klassischen Bildung zaubern kann, kann man nur sagen, wirklich zaubern, Vorstellungen, Gedanken, Urteile, alles dies hat er in uns ausgelöst. Na, dann denkt man, so möchte man auch werden. Und da er alte Sprachen studiert hatte, beschloss ich nach Kriegsende, na, wenn studieren, dann eben die alten Sprachen. Also da lag das gar nicht so fern.
Sie zitieren, die Geschichte wird eingefällt, beiläufig oder umständlich. Man glaubt zu wissen, wohin die Reise geht und plötzlich ist alles anders. Durch einen kleinen Eingriff des Schicksals, dass es nicht gibt, des Autors also, der sich verbirgt.
Irgendwann ist mir bei der Lektüre von Maupassant ist mir eingefallen oder aufgegangen, so wie dieser Poet, wie dieser wunderbare Schiller Geschichten konstruiert, so schien mein Leben angelegt zu sein. Ununterbrochen passieren mir Dinge, die gläubige Menschen vielleicht Fügung oder Schicksal nennen. Für mich war pure Zufälle. Ich lebe überhaupt sehr gerne mit Zufall. Das ist ein wunderbares Wort und eine wunderbare Vorstellung.
Man kann natürlich sagen, dass es Gedanken gab, Sie zitieren da ja auch Adorno mit seinem berühmten Satz, was in der Erziehung sein muss, damit nie so etwas wieder vorkommt wie der Nationalsozialismus. Und ich finde, es liegt ja auch nahe, sich gerade auch in Deutschland mit dem Thema der Erziehung, der Pädagogik zu beschäftigen. Das Thema ist ja auch heute noch überhaupt nicht weggerutscht. Ich finde bei Ihnen interessant, wenn man Ihre Bücher liest und auch wenn man in Ihren Erinnerungen liest, dass Sie sich auch damit beschäftigen, dass es auch Übergriffe gibt von Seiten des Lehrpersonals auf die Schüler, nicht zuletzt auch. Sie sprechen über die Sonderpädagogik, Sie sprechen über die Psychologen und so weiter. Überhaupt nicht abschätzig, aber eigentlich finden Sie, müsse ein Lehrer das alles in sich vereinen. Und heute ist es ja eigentlich so, dass das so diversifiziert wird. Wir haben für die schwierigen Kinder einen Extramenschen und Sozialarbeiter und so weiter und so fort. Und wenn man bei Ihnen nachliest, hat man das Gefühl, eigentlich sollte das ein Lehrer, eine Lehrerin in sich vereinen können.
Kann ich nur ja sagen. So ist es. Wir haben das ja vorhin schon mit der Person gehabt. Es ist ein Mensch, ein Erwachsener, einem Jugendlichen mindestens bis zum 12. Lebensjahr in allem so weit voraus. In allem, was zum Leben gehört, sollte es sein, wenn er sich erwachsen nennt, dass man dafür nicht Spezialisten braucht. Einen für die moralische Haltung, einen für das Benehmen im Klassenraum, einen für in Griechisch und einen für Sport. Also die berühmte und viel geschmähte Häschenschule ist die richtigere Schule für die erste Zeit und stellt erhebliche Anforderungen an den Lehrer, die er aber erfüllen kann, wenn man ihm dazu den Mut machte. Man nimmt ihn ja geradezu. Wenn du nicht mal deine Lateinstunde oder deinen Mathematikunterricht so und so aufgebaut hast, nach den und den Regeln der Sache und der Didaktik, dann kannst du dem Kind gar nichts beibringen. Nein, so ist es doch nicht. Ich habe allen Menschen in den letzten 5 Jahren den Film Être et avoir gepriesen, wo ein Monsieur in einer Dorfschulklasse in der Auvergne seine 15 oder 20 Kinder in allem unterrichtet, führt, betreut, tröstet, Streit schlichtet. Das ist möglich. Danach kommen andere Anforderungen. Aber wenn man das bis dahin so gemacht hat, dann ist das ganz, ganz sicher nachher leichter auch zu spezialisieren.
Im Laufe Ihres Lebens, Sie wurden berühmter, Sie wurden bekannter mit Ihren Schriften und so schreiben Sie es an einem Punkt, seien Sie auch angekommen im Bassin des deutschen Geisteslebens. Sie kannten Verleger, Sie kannten wichtige Professoren, Sie kannten auch Politiker. Sie hatten mit all denen zu tun und Sie waren auch jemand, auf den man gerne gehört hat. Das sind Sie sicherlich auch immer noch. Das war ja für Sie eine neue Situation, eine Situation, die Sie wahrscheinlich auch sehr gefreut hat.
Natürlich freut einen das, wenn man zu denen plötzlich gehört, zu denen man bisher aufgeschaut hat. Es gibt Neider, die, wenn sie dieses lesen, sagen, na, siehst du, die Privilegierten unter sich. Und ich kann ja nichts dafür, dass ich in großbürgerlichen Verhältnissen geboren bin. Dieses mutwillig wegzuschieben wäre dumm und unpolitisch. Ich muss es bekennen, ich muss zeigen, dass ich das weiß, dass ich 3/4 meiner Wirksamkeit sich gar nicht meinen Leistungen verdankt, sondern meiner Herkunft. Man sieht und weiß das. Und ich weiß es erst recht. Nun kommt es darauf an, dass man daraus das Richtige macht. Meine Freunde, in der Tat, glanzvolle Namen sind darunter, sind ja nicht nur immer eine Hilfe gewesen. Sie waren ein Maßstab, sie waren eine Forderung. Ich musste ihnen und ihrer Erwartung doch gerecht werden. Das war gar nicht immer leicht. Und natürlich hat mir das gut getan. Wieder mal ein Privileg, dass so hohe Forderungen an mich gestellt worden sind. Wie auch immer man diesen Aristokratismus beurteilt, ich kann nur zu ihm stehen und dankbar sein, dass mir das zuteil geworden ist. Die Weizsäckers und die Godomann und der wunderbare Robert Neumann und so weiter, Leuten, denen ich doch, oder Ivan Illich, Leuten, denen ich da meinen Dank abstatte.
Sie haben Robert Neumann erwähnt, der war für Sie sehr wichtig. Sagen Sie vielleicht erst noch, wer Robert Neumann war.
Die meisten Deutschen werden ihn kennen durch 2 schmale Bände mit fremden Federn, in denen er in 20er, 30er Jahren deutsche Schriftsteller, Poeten parodiert hat, meisterhaft. So dass man, wenn man diese Parodien gelesen hat, eigentlich eine sehr eindrückliche Literaturgeschichtsstunde bekommen hat. Nun, dieser Robert Neumann hat große Romane geschrieben, die waren den Menschen zu schwierig, zu dick, zu problembeladen. Er war in dem Alter, in dem ich ihn kennenlernte, da wird er 60 gewesen sein, ein Emigrant, man politisierte und hatte eine Sorge, dass die Deutschen nichts gelernt haben.
Das schreiben Sie und das fand ich noch eindrücklich. Nichts war Neumann widerwärtiger als die flinke Deutung und beflissene Erledigung unserer düsteren Geschichte.
Da habe ich es am deutlichsten erlebt, aber alle meine jüdischen Freunde, intellektuellen jüdischen Freunde empfinden genau dieses. Und an mir freute ihn einfach die Werbe und Frische, mit der ich da einstieg. Und ich habe ihm von meinem Unterricht erzählt, von den Pleiten, die man damit hat, wenn man im 20. Jahr nach Hitler immer noch und immer noch und immer wieder an diesem Schuldstrumpf strickt. Also man muss in den Schulen anders damit umgehen. Und wir hatten ja einen wunderschönen gemeinsamen Plan. Nach seinem Anklagebuch sollte er mal ein Buch gleichsam des Lobes schreiben. Wie viele Deutsche haben wie vielen Juden in welcher Lage geholfen? Ja, und die Wirkung dieses Buchs haben wir uns damals nur gemeinsam ausgedacht, würde ja eine ungeheure Beschämung ausgelöst haben. Nicht eben die Abwehr, sondern dies hätte ich doch auch tun können. Das ist die wahre Besinnung, wenn irgendein Wort mit Bewältigung der Vergangenheit ausgedrückt werden kann, dann ist es doch dies, ich kenne meine Handlungsmöglichkeiten, die damaligen, die ich versäumt habe, die heutigen, die ich habe. Das ist politische Bildung.
Hartmut von Hentig, Sie haben vorhin Golomann erwähnt und da ich das Gespräch ja für den Schweizer Rundfunk führe, möchte ich darauf hinweisen, dass Sie oft im Tessin waren, Golomann besucht haben und bei der Gelegenheit auch Max Frisch kennengelernt haben, dass Sie gerne in den Bergen waren, dass Sie überhaupt sehr gerne, wenn ich das richtig gelesen habe, draußen waren mit Wanderungen. Ja, bei Ihnen war immer eine Bewegung, sei es in Griechenland mit Ihrem kleinen Segelboot oder sei es bei diesen Wanderungen. da waren Sie eigentlich auch engagiert während der Ferien.
Ein Erbe meines Vaters, der war ein großer Läufer vor dem Herrn. Nicht wahr? Er war sportlich, er ging zu Fuß, wo man zu Fuß gehen konnte. Er hatte ja einmal die längste Strecke, die man überhaupt zu Fuß gehen kann, nämlich von Konstantinopel bis Shanghai, bewältigt. Eine vollkommen übermenschliche Leistung. Und natürlich war ich nicht mein Vater, das hört sich auch gar nicht. Aber er hat uns Kindern doch allen die Freude an der Bewegung so mitteilen können, indem er mit uns spazieren ging und dabei redete und dies und das zeigte. Also ich habe nie in dem Sinne Sport getrieben, um Muskeln anzusetzen oder Gelenkigkeit oder weiß ich was, Geschicklichkeit, sondern das Schwimmen und das Reiten und das Wandern und das Tanzen waren lustvolle Formen der Bewegung. Da bin ich ein Genießer.
Nochmal auf das Tessin zurückzukommen. Ich nehme an, also man kann es ja auch lesen, es hat Ihnen dort sehr gefallen. Ja, was mir da aufgefallen ist, wenn Sie beispielsweise bei Goloman waren und der war nicht da, oder auch sogar mal bei Frisch, wenn der nicht da war, Sie neigten dazu, denen so das Haus ein bisschen in Ordnung zu bringen, den Garten. Also Sie haben irgendwie es wieder gut gemacht, was die so ein bisschen, nicht verrottet, aber ein bisschen nachlässig zurückließen. Warum machten Sie sowas?
Ja, ich habe einen von meinen Freunden schon für pathologisch gehaltenen Ordnungssinn. Als Kind haben mir meine Eltern immer gesagt, Hartmut, räume auf, Hartmut, schon wieder hast du das liegen lassen, Hartmut, mach die Tür zu, Hartmut. Also immer zu Wahnsinnsunordnung. Ich bin später bis zur Pedanterie ein Ordnungsmensch geworden. Godoman ist ein Junggeselle gewesen und das war so, wie Junggesellenhaushalte sind, ja, ein bisschen schmuddelig alles und nicht geordnet. Und mir macht es Spaß, sozusagen als Gastgeschenk nicht einen Blumenstrauß hinzustellen, sondern ein Stapel Holz und einen gewischten Fußboden und die Teller mal wieder alle auf den richtigen Stapeln und die Lebensmittel an ihrem Ort und die falschen aussortiert. Das ist eigentlich nicht der Rede wert.
Ich finde doch, weil wenn man weiter bei Ihnen liest, sieht man auch, dass für Sie ganz wichtig ist, auch in der Pädagogik sich nützlich zu fühlen. Und im weitesten Sinn hängt das ja auch damit zusammen, dass da, wo man ist, etwas tut. Sie haben ein Beispiel auch in einem Fall, da fragen Sie eine Dame, bei der sind Sie zu Besuch, kann ich helfen? Und die sagt, man fragt nicht, sondern man hilft. Und Sie schreiben dazu, das hat gesessen. Also das hängt ja auch damit zusammen, mit diesem sich nützlich machen, was nicht nur Sie für sich als Person, sondern auch im Umgang mit Ihren Schülern sehr beherzigt haben.
Eine Gesellschaft, die ihren Kindern geradezu systematisch 10 oder 13 Jahre die Wahrnehmung zumutet, du wirst eigentlich nicht gebraucht, die wird es schwer haben nachher mit ihnen. In der Schulzeit schon muss das Kind jeden Tag das Gefühl haben, nicht nur ich werde für meine eigene Karriere getrimmt, sondern hier ist eine Gemeinschaft, die Erwartungen an mich hat, eine Aufgabe, an der ich meinen Teil tun kann. Die Wahrnehmung, ich bin mit dem, was ich kann und bin, gebraucht, ist für die Pädagogik elementar wichtig, für das Gelingen von Pädagogik.
Hartmut von Hentig, Sie haben gerade das sich nützlich machen und auch sich nützlich fühlen erwähnt, dass Kinder nicht zugunsten irgendeiner Karriere, dass sie es bringen müssen, sondern dass sie wahrhaftig zu etwas sich auch nützlich, verantwortlich und so weiter fühlen. Was bei Ihnen auch auffällt, und das ist auch eine Frage, Sie haben ja auch in Internaten gearbeitet und Sie konnten da natürlich ganz anders mit den Kindern und Jugendlichen zusammen sein, mit Wochenendfahrten, mit übrigens auch sich Bücher vorlesen. Das ist mir auch immer wieder aufgefallen. Das ist fast wie aus einer anderen Zeit, wenn man es liest, sich gegenseitig etwas vorlesen, sich auch auf ein Buch freuen, sich an diesen Geschichten auch entwickeln können. All das geht natürlich im Grunde nur, wenn das Lehrpersonal und die Schüler irgendwie mehr zusammen sind. Das sind sie natürlich in einer normalen, in Anführungszeichen, öffentlichen Schule nicht. Sondern da gibt es den Unterricht und da gibt es die Pausen und das war's.
Ja, aber da wir nicht die 12 Millionen Jugendlichen und Kinder in Internate schicken können, schon gar nicht für die ganze Schulzeit, müssen wir die andere Lösung wählen. Wir müssen aus Schulen einen Ort machen, an dem man auch gerne lebt. Und das ist seit 40 Jahren meine Predigt. Macht die Schule zu einem Lebens- und Erfahrungsraum, was möglich ist. Die Bielefelder Laborschule sieht ja auch von außen aus und wenn man durch sie durchgeht, auch innen, noch weiter. weitgehend wie eine Schule aus und doch sofort spürbar anders an dem Geräusch, an der Beweglichkeit, an der Menschlichkeit zu beobachtenden Vorgänge. Und dort wird eben noch vorgelesen, natürlich. Und der Zauber, der davon ausgeht, der teilt sich den Kindern mit. Die verlangen das wieder und dann müssen es die Lehrer auch beten. Es ist gar nicht so furchtbar schwer, aus der Belehrungsanstalt eine, wie ich sie mal nenne, eine Beteiligungsanstalt, das Wort fällt mir, kommt mir schon über die Lippen, Beteiligungsanstalt zu machen, nämlich ein Ort, an dem erwachsene Kinder an dem beteiligen, was ihnen wichtig war. Und beteiligen heißt sie nicht nur eben einfach damit konfrontieren, damit eindecken, sondern sie auch wirklich, also in einem Gespräch oder in einem Versuch, es ähnlich zu machen oder in Theateraufführungen und Museums- und Kinobesuchen und ich weiß nicht was allem, an dem zu beteiligen, was mir wichtig ist. Das geht. Und unser größtes Unglück in den letzten Jahren ist eben die durch die PISA-Untersuchung eingetretene weltweit Sorge. Wir schaffen die berühmten Standards nicht, die Kompetenzen, die man da herausgestellt und untersucht hat. Und damit wir sie schaffen, müssen wir also noch sorgfältiger einteilen. Taylorisierung hat man das in der Industrie genannt, das Zuschneidern, nicht wahr, der Tätigkeiten auf das Produkt. So geht es in der Entwicklung des Menschen nicht. Und der große Rousseau sagt, Zeit und Improvisation, man muss Situationen haben, in denen mal was passiert, möglichst sogar etwas Unvorhergesehenes, an dem man sich dann bewährt. Wir könnten unsere Schule herausreißen aus dieser Mechanisierung. Stattdessen gibt es eine Erziehungswissenschaft, die das doch begleiten und befördern sollte, die das tatsächlich selbst mit verschuldet.
Ein hartes Wort, es werden viele Erziehungswissenschaftler brüllen.
Das tun Sie eh schon, davor habe ich ja keine Furcht. Sehen Sie, Sie haben davon gesprochen, klingt wie aus anderer Zeit. Vergessen Sie nicht, ich bin jetzt 83, die Erinnerungen liegen 40 Jahre zurück. Die meisten, aus denen ich lebe, also auf der Höhepunkt meiner Berufstätigkeit zwischen 40 und 50, das ist schon eine andere Zeit. Zwar hatten die Familien schon eine Television zu Hause, aber nicht jedes Kind hatte seinen Gameboy und die ganze Elektronik hatte uns noch nicht so überwuchert. Man muss inzwischen auch das berücksichtigen und insbesondere die Nöte, die sich von den verunsicherten, von Arbeitslosigkeit bedrohten Eltern ausgeht, muss man einbeziehen. Das schafft eine andere Lebensstimmung, in der vielleicht die Anstrengungen noch einmal stärker sein müssen, als die mir damals relativ leicht von der Hand gingen. Man muss jetzt also auch jüngere Pädagogen fragen und nicht nur mich.
Sie haben unter anderem ja auch geschrieben, dass Sie manchmal selber bei sich das Gefühl hatten, Sie neigten zum Belehren. Dabei gehe es darum, die Neugier der Kinder zu wecken.
Neugierde hat man. Sie wird durch die Schule getötet, kann ich nur sagen. Die Kinder kommen doch voller Neugier in die Schule hinein. Sie sind auch ungeheuer beschäftigt in den ersten Jahren, all das, was die Schule an Neuem gegenüber dem häuslichen Leben bietet, aufzunehmen. Und dann merkwürdigerweise, nein, erklärlicherweise ermattet dieses. Das heißt, mit dem alten Nietzsche-Wort, wir geben ununterbrochen Antworten auf Fragen, die nicht gestellt worden sind. Der Weg muss doch umgekehrt sein. Ich muss Fragen stellen können. Das heißt, damit ich nicht auch noch die Fragen dem Kind in den Mund lege, es muss in fragträchtige Lagen versetzt werden. Man konfrontiert Kinder und junge Menschen mit einem Phänomen und fragt oder sagt, was beobachtet ihr da? Und schon geht das los, schon geht das Wissen wollen, wie das eigentlich funktioniert. Wie ist dieser Magnetismus eigentlich A zu beschreiben, B zu erklären und schließlich wie zu nutzen? Das ist alles so aufregend, wenn das die Physiker, die Biologen, die Historiker machen, die Sozialwissenschaftler könnten das auch und sogar im Sprachunterricht und in der Mathematik ist das alles möglich. Wir fangen immer mit dem geordneten Wissen an, machen es ein bisschen zurecht, aber man ist ja schon satt. Warum soll ich es denn überhaupt essen? Das ist der Punkt. Ich muss auf die Sache Appetit kriegen. Diese Kunst nenne ich seit langem Mathetik. Didaktik ist die Kunst, wie man gut lehrt. Mathetik ist die Kunst, wie man richtig lernt. Das ist eine Kunst, die wir noch erfinden müssen. Die gibt's weder als Begriff noch als Fach an unseren Hochschulen. Wenn ich Mathetik sage, werde ich von den Lektoren in meinen Büchern korrigiert, wird immer Mathematik draus gemacht. Sie meinen doch Mathematik. Nein, ich meine Mathetik. Ich kann mein Griechisch.
Also das glaube ich Ihnen ganz, ganz bestimmt. Man muss sagen, Sie waren Professor auch. Sie haben die Laborschule, die Sie vorhin schon erwähnt haben in Bielefeld, Sie haben sie Laborschule genannt. Sie waren mit dem Namen nicht ganz glücklich, aber es heißt jetzt nun mal so, ein Schulexperiment gewagt im Sinne auch, was damals man unter Gesamtschule verstand. Sie haben in diesem Zusammenhang auch darauf hingewiesen, dass es wichtig sei, das Lernen in der Mittelstufe zu entschulen. Das heißt, Sie haben in Ihrem Schulreform darüber nachgedacht, dass man auch, was jetzt die Entwicklung von Jugendlichen angeht, dass man denen auch ein Tribut zahlen muss, gerade in einer Phase, in der es vielleicht für die wichtig wäre, was ganz anderes zu erfahren, zu machen, als jetzt in Anführungszeichen trockenes Wissen zu sammeln.
Diese Gedanken habe ich der Öffentlichkeit vor anderthalb Jahren noch einmal gebündelt vorgelegt in einem Büchlein, das Bewährung heißt, / von der nützlichen Erfahrung, nützlich zu sein. Das knüpft an das vorhin besprochene Wort vom Gebrauchtwerden und von der Gemeinschaft, in der diese Bewährung zu geschehen hat. Es ist jedem Menschen bekannt, dass man in der Pubertät, 12, 13, 14, dass man in der Zeit für das Paper and Pencil Work, wie die Amerikaner das nennen, nicht mal, also die Belehrung durch Beschreiben, Lesen, Wörter, nicht vorankommt. Es interessiert einen nicht. Jetzt muss man sich selbst seine Fähigkeiten, seinen Körper, seine Erwartungen, seine Leiden erklären. Es ist schon beim Rousseau ganz entworf, wie er mit diesem Altersabschnitt umgeht, was man da alles anders machen möchte und muss. Wir kriegen Probleme mit diesen jungen Leuten, kreiden sie ihnen an. In dieser Pubertät ist man garstig, was daran liegt, dass wir sie in dieser Zeit in unserem geordneten Leben am allerwenigsten gebrauchen können. Guckt man auf die primitiven Völker, dann sieht man, was die machen. Die haben diese Kinder sozusagen in den Busch geschickt. Und da haben sie ihre Bewährung aneinander geleistet, heraus, weg von den Kochtöpfen. Sie entwickeln sich an sich selbst aneinander auch. Obwohl die Wissenschaften das alles wissen, wir so wenig darauf eingehen. Unsere Schule sieht nach wie vor aus wie ein Paternoster. Man steigt unten ein und dann geht es weiter rauf, immer in demselben Cubiculum. Keine Veränderung der Anforderung. Draußen sieht man, jetzt sind wir bei 6, jetzt sind wir bei 7, jetzt sind wir bei 8, bei 9 steige ich aus. Wenn die Pädagogik da nicht gründlich umlernt, hilft dir alle PISA-Aufregung und Betriebsamkeit nicht.
Sowohl wenn man Ihnen jetzt zuhört, als auch wenn man Ihr Buch liest, merkt man, dass Sie diese ganze PISA-Geschichte und auch diese Evaluationen, die heute gemacht werden, diese eben große Angst, nicht mithalten zu können, die Chinesen, die so unheimlich viel lernen, die Kinder, die schon, ich weiß nicht, in Amerika mit 2, 3 Jahren in super Kindergarten kommen, Harvard gleich, und dort auch schon mit x Sprachen konfrontiert werden. Das ist jetzt nicht der Weg, dem Sie eine wie auch immer geartete Chance geben.
Sie sagen es. Ich habe eine andere Definition von Bildung. Sehr einfach. Bildung ist das, was uns unseren Verhältnissen gegenüber frei macht. PISA-Bildung hingegen ist das, was uns gut in die Seele, in die Seile, in das Geschirr der gesellschaftlichen Erwartung einspannt. Das ist ein großer Unterschied. Und den kann ich in meinem Lebensalter nicht mehr, wenn ich ihn bisher nicht deutlich gemacht habe, nicht weiter verdeutlichen.
Sie schreiben, Pädagogik ist eine große Verführung für alle Gesellschaften, ihre Probleme dort zu beseitigen, wo die Erwachsenen sich am wenigsten ändern müssen, in der Belehrung und Abrichtung ihrer Kinder.
Gutes Schlusswort.
Das war Kontext mit dem Pädagogen Hartmut von Hentig anlässlich seiner Lebenserinnerungen, die er in 2 Bänden veröffentlicht hat. Am Mikrofon verabschiedet sich Angelika Schett mit folgenden Hinweisen. Sie können diese Sendung auf CD bestellen unter www.radiokiosk.ch. Telefonische Bestellungen beim Radiokiosk unter 0848 840 800. Noch der Buchhinweis zur Sendung: Hartmut von Hentig, Mein Leben bedacht und bejaht in 2 Bänden, erschienen im Hansa Verlag. Morgen ist das Thema in Kontext: die Roma und die Abhängigkeit des Kosovo.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.